Ja, verehrte Damen, werte Herren, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie der Reihe hier treu bleiben. Wir hatten letzte Woche bereits einen Schriftsteller zu Gast, den Jürgen Lodemann. Das war im Zuge dieser Reihe Erzählte Welt, wie Geschichten Werte vermitteln, der erste Abend, an dem wir einen Schriftsteller zu Gast hatten. Zuvor waren ja immer Philosophen, Literaturwissenschaftler, die mehr analytisch dran gegangen sind. Jürgen Lodemann hat eine Lesung gemacht. Heute Abend haben wir wieder einen Schriftsteller zu Gast, nämlich Karl-Heinz Kluge. Und Karl-Heinz Kluge wird in seinem Vortrag eine Wanderung nachzeichnen, die in einem Stück Literatur mal dargelegt worden ist, nämlich in einer Novelle von Büchner, von Georg Büchner, der Novelle Lenz. Und Sie werden sich erinnern, die spielte letzte Woche auch schon eine Rolle. Jürgen Lodemann hat darüber nicht viel gesagt, aber an zwei, drei Stellen hatten wir es mit Büchner zu tun und auch ein bisschen mit der Lenz-Erzählung. Von daher schließt das heute sicher wunderbar an. Vielleicht ein paar Sätze zu unserem Referenten. Karl-Heinz Kluge arbeitet als Autor, als Redakteur, Schriftsteller, Publizist. Er hat Philosophie und Germanistik studiert, ich glaube in Berlin.
In Berlin, ne?
An der Freien Universität Berlin. Und ist aber, und das ist, glaube ich, nicht ganz uninteressant, ist nicht wie viele in das Studium nach dem Abitur gerückt, sondern hat zuerst einmal sich der harten Arbeitswelt gestellt und hat eine Ausbildung durchlaufen zum Elektromechaniker. Und ich glaube, dass solche Blickwinkel, die sich da öffnen, vielleicht auch einen eigenen Ton generieren in der Literatur, die man vielleicht später dann als Autor mal macht. Ja, viel Vergnügen beim Vortrag von Karl-Heinz Kluge.
Vielen Dank. Die erste Sache ist, wenn Sie mich nicht hören, bitte einfach Handzeichen, dass ich näher rangehe. Ich mag eigentlich Stehpulte, ich schreibe selbst oft im Stehen, also Dialoge bei mir entstehen nur am Stehpult und nicht am PC, der natürlich auch läuft, aber am Stehpult. Ich würde Ihnen zuerst, weil ich nicht weiß, wie groß Ihr Kenntnisstand, Ihr Hintergrund zu Lenz, Büchner und Oberlin oder Oberlin, wie die Franzosen sagen, wie groß der ist, würde ich einfach ein Gedicht von Lenz vorlesen, würde dann zu seiner Person ein bisschen was sagen. Danach, Sie kennen diesen Satz vielleicht, am 20. Klammer, Jänner, ging Lenz durchs Gebirg. Und damit beginnt eine riesige Erzählung, ein Erzählfragment. Ich würde Ihnen etwas über die reale Person Lenz, diesen gescheiterten, von heute aus gesehen per Ferndiagnose gescheiterten Dichter sagen, ein paar Lebensdaten, würde dann zu einem Thema, was für die Büchner-Erzählung wichtig ist, Überschreibung. Es gab sozusagen für diesen großen Text von Georg Büchner eine Vorlage von einem Pfarrer, einem evangelischen Pfarrer in Waldersbach, was ganz oben steht und heute im Elsass liegt, Bande la Roche, würde Ihnen etwas dazu zu diesem Verhältnis dieser drei Figuren sagen, wie dieser Text eigentlich entstanden ist. Und danach, das soll der Hauptteil sein, aus dieser Wanderung haben wir ein Buch gemacht für die Baden-Württemberg-Literaturtage vor 4 oder 5 Jahren. Das Buch gibt es nicht mehr, das ist restlos ausverkauft, mit einer relativ kleinen Auflage. Deutsch und Französisch, Landläufer, das ist der Landstreicher, um die 1750, Coureur de Pays. Also nicht Vagabond, wie man vielleicht mutmaßen könnte, sondern Coureur de Pays. Daraus würde ich Ihnen Stücke vorlesen. Wir haben da diese Strecke abgelaufen, die den Takt vorgibt in Büchners Erzählung. Gut, das Gedicht aus einem sehr schönen Band, das gibt es inzwischen wieder, ein DDR-Nachlass, gab es in der DDR an jedem Kiosk zu kaufen, Poesiealbum, alle 4 Wochen ein neuer Dichter, damals Jakob Michael Reinhold Lenz, daraus ein Gedicht. Lied zum deutschen Tanz. O Angst, tausendfach Leben, o Mut, den Busen geschwellt, zu taumeln, zu wirbeln, zu schweben, als ging's sofort aus der Welt. Kürzer die Brust, atmet die Lust, alles verschwunden, was uns gebunden, frei wie der Wind, Götter wir sind. Wer war dieser Jakob Michael Reinhold Lenz? Lenz wurde am 12. Januar 1751 in Seswegen, Livland, als Sohn eingewanderter deutscher Pfarrer geboren. 8 Jahre später Übersiedlung mit der Familie nach Dorpat, Besuch der städtischen Lateinschule. 1768 zum Studium der Theologie nach Königsberg. Der Vater wollte, dass er auch Pfarrer wird, um jeden Preis. 1771, er hat bei Kant zwischenzeitlich Philosophie gehört, was sein Vater nicht wissen durfte, gab nebenbei Nachhilfestunden, weil der Vater einfach zu wenig Geld fürs Studium gezahlt hat. Entscheidet er sich, da er wirklich nicht Theologie studiert, mit 2 Adligen von Kleist, die aber nicht mit unserem Kleist verwandt, mit 2 Kleists als Hofmeister nach Straßburg zu reisen. Der Vater weiß von diesem Unternehmen anfangs nichts, erfährt es erst, als sein Sohn in Straßburg ist. Hofmeister, dieser etwas geschwungene hohe Titel, bedeutet nichts anderes als Stiefelknecht. Wenn die Adligen eine Freundin haben, Briefe für die Freundin zu schreiben, bedeutet sie aus dem Wirtshaus zu holen, wenn zu viel gezecht wurde und die Schulden anwachsen. Also er hat allerlei gemacht für diese beiden, was sicher nicht förderlich für seine eigene Schreibtätigkeit, für sein Schreiben war, was in der Zeit um 1771 einsetzt. Immerhin, in Straßburg macht er Bekanntschaft mit Wieland, Herder, Goethe, Charlotte von Stein. Und das ist eigentlich, wenn man die Namen abperlen lässt, der Beginn einer literarischen Karriere. Aber es kommt anders. 1777, erste, und das ist eine Ferndiagnose, ich bitte Sie, das zu beachten, Wahnsinnsanfälle. Das ist alles nur sozusagen aus dem Schriftlichen heraus. Man kannte damals noch keine Psychologie, Psychotherapie. Erste Wahnsinnsanfälle. Aber Lenz wandert ausdauernd und oft alleine. 1778, das ist für unser Thema heute wichtig, wandert er von Emmendingen im Badischen durch die Rheinebene nach Waldersbach. Er hat in dieser Zeit, oder kurz zuvor muss ich sagen, da ist Cornelia Schlosser schon tot, hat 2 Freunde in Emmendingen, Georg und Cornelia Schlosser. Cornelia Schlosser ist die Schwester von Goethe. Und es gibt da eine Brieffreundschaft, die man durchaus als mehr werten kann. 1779 holt der Bruder ihn zurück nach Riga zu den Eltern. 1781 Übersiedlung nach Moskau. Er arbeitet zeitweilig als Hauslehrer. Am 24. Mai 1792 stirbt Lenz, einer der bedeutenden Dichter, des Dramatiker des Sturm und Drang in Moskau, allein und auf offener Straße. Ich will Ihnen ein paar Titel seiner Arbeit nennen. 1769 Die Landplagen, ein Gedichtband. 1774 Die Komödie der Hofmeister oder Die Vorteile der Privaterziehung. Im gleichen Jahr Der neue Minuza, Anmerkung über das Theater. 1775 ein Prosafragment, ein Tagebuch. 1797 Der Waldbruder, eine Erzählung. Und 1777 die Erzählung Der Landprediger. Aber es gibt sehr viel mehr, das soll genügen an der Stelle. Ich komme bei meiner Einleitung zum Punkt 3. Ein erster Satz, der weitere Sätze erzwingt. Georg Büchners fragmentarische Erzählung Lenz, geschrieben 1835 in Straßburg, beginnt mit dem sehr einfachen Satz, ich zitiere, den 20. Januar ging Lenz durchs Gebirg. Zitat Ende. Was folgt, ist eine präzise Beschreibung einer Waldlandschaft im Winter und nach 8 Zeilen die erste ungeahnte Irritation. Das heißt, Zitat, nur war es ihm manchmal unangenehm, dass er nicht auf dem Kopf gehen konnte. Zitat Ende. Diese einsame Wanderung wird über 1,5 Druckseiten geschildert. Angst und Panikattacken wechseln mit Landschaftswahrnehmung. Erst nach 2,5 Druckseiten kommt der erste Absatz überhaupt zu Ende. Das ist wie ein erratischer Block. Und Lenz kommt im Dorf Waldersbach an. Dieses ruhelose Laufen wird bis in die Textgestalt hinein vorgeführt. Was den Leser einlädt, in Gedanken mitzuwandern, erfährt alsbald eine Änderung. Er wird Zeuge eines verstörten, unruhigen, von Ängsten getriebenen. Ich empfehle Ihnen dringend, wenn Sie es nicht schon längst getan haben, die fragmentarische Erzählung Lenz von Georg Büchner einmal zu lesen. Sie ist sehr kurz, aber in der präzisen Schilderung eines Getriebenen einzigartig. Ich komme zum Punkt 4. Oberlin, Lenz, Büchner oder wie durch Überschreibung Literatur entsteht. Im Oktober 1835 schreibt der Medizinstudent und Schriftsteller Georg Büchner aus Straßburg an seine Familie in Darmstadt. Zitat: Ich habe mir hier allerhand interessante Notizen über einen Freund Goethes, einen unglücklichen Poeten namens Lenz, verschafft, der sich gleichzeitig mit Goethe hier aufhielt und halb verrückt wurde. Ich denke darüber, einen Aufsatz in der Deutschen Revue erscheinen zu lassen. Zitat Ende. Der Held der titelgebenden Erzählung ist Lenz, ein melancholiekranker, 27-jähriger Dichter, der im Jänner 1778 von Emmendingen nach Waldersbach im Elsass wandert und in sehr verwahrlostem Zustand dort ankommt. Er sucht bei dem evangelischen Pfarrer und Philanthropen Jean-Frédéric Oberlin, wir können sagen Johann Friedrich Oberlin, Hilfe und Rat. Lenz, aber das weiß Oberlin nicht, ist 1776, also ein Jahr zuvor, mit Goethe, vermutlich wegen Goethes Geliebter Friederike Briand, in Konflikt geraten und wurde des Landes verwiesen. In der Folgezeit entwickelt Lenz zunehmend Symptome einer manisch-depressiven oder gar schizophrenen Erkrankung. Bei diesen Bezeichnungen ist Vorsicht geboten, ich habe es gesagt. Lenz bleibt etwa 2,5 Woche in Waldersbach. Manchmal kann Oberlin beruhigend auf ihn einwirken, manchmal wirkt er äußerst normal. Aber sein Gemütszustand springt unberechenbar um. Er bekommt bedrohlich suizidale Anwandlungen. Einmal versucht er in Foudet, das ist ein Ort sehr nah bei Waldersbach, ein totes Mädchen wieder zum Leben zu erwecken. Am 8. Februar wird Lenz, Oberlin, entgleitet diese Sache, von 3 Wachen eskortiert und nach Straßburg gebracht. Wohl zu seiner eigenen Rechtfertigung und zur Information derjenigen, die sich in Straßburg um Lenz weiterhin kümmern sollen, verfasst Oberlin eine Art Rapport oder detaillierten Bericht über den kranken Lenz. Oberlin weiß, dass er nur eine defizitäre, ungefähre Interpretation von Lenzens Zustand liefern kann. Er sagt, jeder urteilt nach seinem Temperament und den eigenen Vorstellungen. Sie müssen sich das vergegenwärtigen, es gibt noch keine Psychologie, keine Psychotherapie, keine Analyse, überhaupt nichts. Er hat sozusagen den gesunden Menschenverstand, der oft auch ungesund sein kann, und versucht sozusagen mit dem, was er von Menschen kennt und weiß, Lenz zu beschreiben. Über 5 Jahrzehnte später, 1835, fällt Georg Büchner dieser Bericht in Straßburg in die Hände. Er erkennt sofort die literarische Qualität des Protokolls, in der die psychische Krise eines Künstlers dargestellt wird. Vieles kann Büchner von Oberlins Protokoll fast wörtlich übernehmen. Eine Überschreibung beginnt. Allerdings artikuliert Büchner in seiner Erzählung eine tiefe Sympathie für den kranken Dichter, dessen verzerrte Wahrnehmung aus dem Irrsein er in seiner Erzählung nachzustellen versucht. Das ist sozusagen ein großes Novum in der Literatur, aus dem Blick, aus dem Kopf eines, ja, aus der Bahn geratenen Irren zu erzählen. Warum ist Georg Büchner so nah an Lenz dran? Ich meine, beide haben Väter, die ihre Söhne in eine bürgerliche Berufslaufbahn drängen wollen. Hier Theologie, dort Medizin. Beide Söhne tragen an der Gewissenslast und versuchen sich dem Druck durch die Flucht zu entziehen. 1835 soll Büchners Erzählung Lenz in der Deutschen Revue erscheinen. Im November 1835 entscheidet die Deutsche Bundesversammlung ein gerichtliches Verbot dieser Zeitung. Erst 1839, 2 Jahre nach Büchners Tod, er ist sehr früh gestorben an Typhus, erscheint Lenz im Hamburger Telegraph. Es ist ein Text nach der Handschrift von Wilhelmine Jägle, seine Straßburger Verlobte. Der Abdruck findet zuerst wenig Beachtung, Erst 1890 setzt sich die Erkenntnis durch unter den Autoren, dass Büchner mit seinem Lenz einen der wichtigsten Erzähltexte der Moderne geschaffen hat. Noch einen kurzen Punkt zum Wandern, zum Laufen. Warum Wandern zur Literatur führen kann. Es ist wohl für jeden einsichtig, dass lange, einsame Wanderungen in einer weiten Landschaft zudem günstige Gelegenheit abgeben, um später darüber zu schreiben. Das Gehen zwingt zu einer Langsamkeit, auch im Denken, die einen Text später dicht machen kann. Zudem ist das Gehen wohl eine Form des Wartens, ich sage des Zuwartens, wie es sich auch im Schreiben ereignet. Schreiblokal. Für Jakob Lenz war Wandern über weite Strecken der Alltag, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Vielleicht ließ sich damit manchmal seine Ruhelosigkeit ein wenig dämpfen. Für Georg Büchner war es nur folgerichtig, Jakob Lenz in seiner Wanderung anfangs zu folgen, denn tatsächlich lief Lenz ja im Januar 1778 von Emmendingen nach Waldersbach, wobei man für die Wegstrecke, das wissen wir, im Gewaltmarsch wenigstens 2, sonst eher 3 Tage benötigt. Und wenn Sie Georg Büchners Lenz lesen, worum ich Sie bitte, werden Sie merken, das ist wie ein Turbo, wie eine Hochgeschwindigkeitsmaschine, wie er sieht, denkt und läuft. Und man spürt, der Text, so verdrängt sich diese Ruhelosigkeit auf, die Lenz, der leibhaftige Lenz hatte, aber der Text simuliert es oder macht es hervorragend. Also wenn Sie irgendeine Gelegenheit haben oder Zeit, schauen Sie sich wenigstens den Anfang mal an. Das saugt Sie an wie eine Turbine. Gut. Ich komme zum eigentlichen Thema. Landläufer Coureur de Pays. Es gibt eine hervorragende Biografie zu Lenz von einer Ostautorin, Sigrid Damm. Die hat 1989 das Buch vorgestellt. Das war kurz nach der Wende. Hat in Offenburg auch gelesen und ich habe mich mit ihr kurz unterhalten. Habe sie gefragt, ob denn jemand schon je diese Strecke gelaufen sei. Und sie hat gesagt, nein, nicht. Sie selbst hatte Ausreiseverbot und war am Tag ihrer Lesung das erste Mal überhaupt in Straßburg im Elsass, hat nur aus Weimar, wo ein großes Archiv besteht, zu Lenz, zu Büchner, aus dem Archiv gearbeitet. Und sie hat gesagt, nein, diese Strecke ist noch niemand gelaufen. Wobei ich meine Übersetzerin Gisèle Aigot angeguckt habe und gesagt habe, es ist eine Mitglied im Club Vosgien, also im Schwarzwaldverein der Vogesen. Und wir haben gesagt, wir laufen diese Strecke im Januar und haben natürlich nicht gewusst, auf was wir uns da wirklich einlassen. Ich lese Ihnen einige Passagen aus diesem Buch Landläufer Coureur de Pays. Gestern Dienstag, den 21. Januar 2003, hatte es den ganzen Tag geregnet, zwischendurch getröpfelt. Wenn wir Glück haben, dachte ich, scheint bei unserer Ankunft in Waldersbach die Sonne. Eisnächte sollte es haben um diese Zeit, aber hier in der oberrheinischen Senke war es für die Jahreszeit zu warm. Am Abend vor dem Aufbruch war ich in meinem Arbeitszimmer vor einer Landkarte gestanden. Es war die Reproduktion eines Blatts der Karte von Südwestdeutschland von Johann Heinrich von Schmidt aus dem Jahr 1797. Eine militärische Landkarte in der Breite nach Westen hin ausgerichtet. Links oben am Blattrand das Städtchen Emmendingen, geschätzt anhand der verzeichneten Häuser, vielleicht 1000 Einwohner, eher weniger. Der Dichter Jakob Lenz war zuvor schon einige Male aus Straßburg kommend in Emmendingen gewesen, zu Besuch bei Cornelia und Georg Schlosser. Cornelia war Goethes Schwester. Einmal im Mai 1775 und dann im Dezember 1776 hatte Lenz dort gewohnt, unter dem Dach der Landvogtei, die Georg Schlosser verwaltete. Und im Juni 1777 war Lenz verspätet am Grab von Cornelia Schlosser gestanden, die am 8. Juni des Jahres gestorben war. Ihr Tod hatte ihn tief verunsichert, verstört. Er soll dem behandelnden Arzt zur Rede gestellt und ihn Rechenschaft gefordert haben, drohte ihn gar umzubringen. Das schreibt Sigrid Damm in ihrem Roman Cornelia Goethe. Ich springe ein Stück. Der Beginn der Wanderung. Es ist heute Morgen windig, 3 Grad Celsius, Mittwoch, der 22. Januar. Jakob Lenz ging am 20. durchs Gebirg. Er ist uns 2 Tage voraus. Wir haben das Auto am Bahnhof in Emdingen geparkt und laufen zum Schlosserhaus der ehemaligen Landvogtei. Nach dem Weggang Schlossers im Jahr 1790 entstand auf dem Gelände eine Brauerei. Der Mühlbach hinter dem Haus fließt wie eh und je. Heute ist in dem schön hergerichteten, dreigeschossigen Bau die Stadtbibliothek untergebracht. Sisalteppiche, die Regale aus hellem Holz, Bücher, an den Wänden Kunstdrucke. So früh am Morgen ist das Haus noch geschlossen, aber droben hinter den Fenstern der Gauben brennt bereits Licht. Es herrscht eine eigenartige Stimmung, eine Mischung aus Anspannung und Vorfreude. Wir schauen, fotografieren und gehen hinüber zum sogenannten Lenzhäuschen am Schlossplatz. Vermutlich hat Lenz in dem kleinen Häuschen sowieso nie gewohnt, aber Schmuck sieht es aus, steht allein im Schlosspark. Ich gehe die Treppe außen hinauf, schaue durchs Fenster in das einzige Zimmer. Eine Gruppe Frauen sitzt um den Tisch beim Frühstück, völlig vertieft. Nach einer Rast im Hause Schlossers, so wird später erzählt werden, sei Jakob Lenz damals im Januar 1778 alleine weitergelaufen, aus der Stadt Richtung Westen. Die Straße hinab auf Köntringen zu, dann links ab nach Nimburg. Möglicherweise. Dort endet das Blatt der Schmidtschen Karte. Vielleicht ist Lenz auch gar nicht sofort aus der Stadt gegangen, sondern es liegt fast am Weg noch einmal ans Grab von Cornelia Schlosser. Das ist vorstellbar. Wir laufen weiter vom Lenzhäuschen zum Friedhof, vorbei am alten Rathaus, in dem in der ersten Etage das Deutsche Tagebucharchiv residiert. Hat es, dachte ich, außer Lenz später noch jemanden gegeben, der die Strecke gelaufen war und danach in Form eines Tagebuchs, langer Brief oder gar in Stenoschrift in einem Heft mit blauer Doppellinie Weg und Wanderung beschrieben hat? Ich saß einen ganzen Tag dort im Archiv. Ältere Damen, längst pensioniert, die unermüdlich ankommende Tagebücher lesen, katalogisieren, manchmal mit sehr leiser Stimme sprechen. Sie suchten, fanden nichts, keinen solchen Bericht. Zwischendurch zischte, wie zur Beruhigung, die Kaffeemaschine. Es ist selten zu früh, aber nie zu spät. Ich weiß gar nicht, woher ich diesen Satz habe. Ganz gleich, was uns die Wanderung schließlich zeigen wird, es ist gut, dass wir jetzt losgelaufen sind, wenngleich mit entsprechendem Komfort. Das sage ich Giselle. Sie lächelt und antwortet, noch sei es längst nicht Abend, dann wüssten wir vielleicht mehr. Wir kommen in den Wald, die Theninger Allmend. Es ist ein lichter Mischwald, Baumriesen, verschilfte Tümpel, ein breiter, teils feuchter Weg. Noch sind wir in der Ebene, keine Probleme. Einmal sehen wir auf dem Boden Markierungen, Pfeile, gestreut aus Sägemehl. Wir kommen auf Oberlin zu sprechen, den Pfarrer, der Lenz bei seiner Ankunft in Waldersbach ob seiner offengetragenen Haare für einen Handwerker hielt. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Auch wenn wir beim Laufen jetzt zumeist schweigen, so sind wir doch füreinander präsent. Wir könnten miteinander reden. Jakob Lenz, alleine unterwegs, musste Selbstgespräche führen. Das hat er auch schon zuvor getan. Selbstunterhaltung nannte er seine Briefe an Cornelia Schlosser, die er nie abschickte und immer wieder schrieb und von neuem begann. Er verehrte diese Frau. Monatelang hatte er im Hause Schlossers gelebt, zwischendurch immer wieder Aufbrüche, Wanderungen, Rückkehr. Er war ruhelos. Sie merken, ich springe immer, aber dass Sie einfach mal so einen Eindruck kriegen. Und Sie können an der Karte sehen, wo wir sind. Nimburg ist wie ausgestorben. Einmal fährt ein LKW an uns vorbei, dann herrscht wieder Ruhe. Was uns auffällt, sind die großen, ja riesigen, hochgeschlossenen Holztore der Höfe. Sie wirken abweisend, verriegelt. So heißt auch ein Ort in der Nähe, Riegel. Die Tore entsprechen einem Bedürfnis nach Schutz, aber es wirkt eben auch anders, nicht einladend. Möglicherweise hat auch Lenz das so erlebt und er ist näher getreten, hat an eines der Tore geklopft, leise, fast unhörbar, dann noch einmal, dann lief er weiter. Oder war das zu Anfang seiner Wanderung anders? war er vielleicht gar nicht niedergedrückt, hatte plötzlich wieder Hoffnung, unklar, nicht fest umrissen, aber er hatte sie für kurze Zeit. Wenngleich ihn die Tatsache, dass Oberlin Pfarrer war, ein Evangelischer zumal, ein wenig abstieß, erneut verwirrte, an seine Familie, an den Vater erinnerte, der Pfarrer war, und der von ihm forderte, dass er zurückkommen solle, sofort nach Livland. Es fehlte an Vertrauen in den Sohn. Im Juni 1772 schreibt Jakob Lenz in einem Brief an seinen Vater, Zitat, nur, dass keiner meiner Briefe zu ihnen gelangt, dass sie durch dieses Stillschweigen nicht allein an meinem Schicksal, sondern auch an meinem Charakter irre werden. Das kränkt mich. Zitat Ende. Es bleibt dabei, das Dorf Nimburg ist wie ausgestorben. Einmal biegt ein Fahrradfahrer um die Ecke, winkt, wir winken zurück, worauf er beschleunigt. Und immer wieder die alten, mächtigen Hoftore, verschlossen. In den Reben gibt es derzeit wenig zu tun. Das ist jetzt auf der Höhe im Kaiserstuhl kurz vor Sasbach. Eine Landschaft, die, wenn Sie die Augen schließen, wieder aufmachen, an China erinnern könnte. Alles terrassiert, wahnsinnige Mengen an Wein, unvorstellbar viel Wein, nur terrassiert und nur Wein, sonst nichts. Vom Parkplatz aus kommen wir in einen tiefen Hohlweg, der leicht abwärts führt. Links und rechts Löss, teils 3, 4, 5 Meter hoch. Der Regen hat bizarre Formen aus dem weichen, lehmigen Untergrund gewaschen. Abstürze, Überhänge, die bewachsen mit Efeu und verschlungenen Waldreben, teils Gesichtern ähneln. Und schließlich eine Doppelhöhle, der Einstieg gerade so weit, dass ich hindurch passe. In solch einer Höhle, sage ich zur Übersetzerin, könnte Lenz genächtigt haben. Kauernd und frierend zwar, aber möglich wäre es. Und wie zum Beweis knie ich nieder und krieche ohne Rucksack hinein. Es fällt genügend Licht herein. Eine Verbindung zwischen beiden Höhlen, eine Durchreiche gibt es leider nicht. Fledermäuse, die Reste einer Fuchsmahlzeit, sauber abgenagte Knöchelchen, Käfer, Engerlinge, Federn, Gewölle, ein altes Wespennest, dazwischen eine trocken geschrumpfte Blindschleiche. Nichts davon findet sich. Oder möglich wäre auch dies, die kleine Höhle wird manchmal von scheuen Wanderern als Abtritt benutzt. Aber dem ist nicht so. Keine gedrehten, staubtrockenen Haufen, doch zum Schlafen wäre gerade genug Platz. Ich solle endlich herauskommen, sagt die Übersetzerin, wir müssten noch weiter. Doch ich bitte sie, sie gibt mir 2 Leibniz-Kekse aus dem Rucksack und die lege ich säuberlich hin. Es ist eine Art Beschwörung oder ein Andenken an Lenz. Während wir abwärts laufen durch den Hohlweg im Löss, kommen wir wieder auf Oberlin zu sprechen. Als Pädagoge im Nebenberuf sammelte der Pfarrer vielerlei Material aus der Natur, Muscheln, Kräuter, Blätter, Tiere, um seine Schützlinge, die Bauernkinder, im Winter, wenn es draußen wenig zu tun gab, damit zu unterrichten. Oberlin hat die Kindergartenpädagogik weltweit begründet. Wenn Sie heute in Amerika unterwegs sind, sehen Sie allerorten Oberlin High School, School, also Oberlin steht für die Begründung der Kindergarten, der systematischen Kindergartenpädagogik. Hätte Jakob Lenz von Oberlins Liebhaberei seinem Wunsch nach Anschauung bei gleichzeitiger Systematisierung gewusst, er hätte ihm für dessen naturkundliche Sammlung aus solch einer Höhle damals vielleicht ein kleines Geschenk mitgebracht. Zuerst hätte er mit den Händen nach Würmern gegraben, ob er noch sein Jagdmesser und die silberne Gürtelschnalle besaß, wissen wir nicht. Doch die Würmer schienen ihm wenig passend. Und vielleicht hätte er dann, es war immerhin Ende Januar, versucht, Schmetterlinge zu finden, die er in einer ausgehöhlten Champagnerkorken stecken wollte, dessen Vorbau mit Nadeln gesichert war, wie das Gitter eines Käfigs. Es gibt bei den Schmetterlingen solche, die überwintern. Der Birkenspinner etwa erscheint zeitig im Frühjahr, Mitte Februar oder März. Oder der Totenkopf mit seiner eigenartigen Brustzeichnung. Überlebt die Puppe den Winter im Kokon aus Erde, dann erscheint im Frühjahr die Imago, das fertig ausgebildete Insekt, überzogen mit einer pergamentartigen Haut. Und schließlich die Zimteule, die zum Überwintern gerne in Heller und Höhlen zieht. Vielleicht wäre auf dem Weg nach Waldersbach durch die Sackwärme aus der einen oder anderen Imago zum Schluss der Wanderung ein Schmetterling geworden. Vielleicht. Doch Lenz wusste von Oberlin fast nichts. Man ist natürlich bei solchen Wanderungen sehr aufgeladen, sehr aufgepulvert, vielleicht durchs Nichtreden, durchs ständige Schweigen. Und ich lese eine Passage vom ersten Abend, was wir nicht bedacht hatten in unserer hochzivilisierten Zeit. Es gibt kaum Pensionen oder Absteigen oder kleine Hotels, um zu nächtigen, weil in dieser Zeit ist sowohl im Kaiserstuhl als auch im Elsass überhaupt kein Tourismus. Also wir haben immer mächtig gesucht und auch Glück gehabt zum Schluss, dass wir was gefunden haben. Eine Passage vom ersten Abend, das ist bei Saasbach, also vorm Rhein. Ich liege angezogen auf dem Bett und mir fällt Lenz ein und sein Verhältnis zum Vater. Mir ist warm, mein Kopf zunehmend müde. Ich sollte mich ausziehen, doch während ich so liege, kommt mir ein anderes Verhältnis von Sohn zu Vater in den Sinn. Erzählt in dem Roman die Ästhetik des Widerstands von Peter Weiß. Es ist die Zeit nach 1933. Vor seiner Abreise aus dem nationalsozialistischen Deutschland sitzt der Sohn abends allein auf dem Boden der geräumten Küche im Berliner Bezirk Wedding. Er fragt sich, ob seine umfassende Beschäftigung mit Bildern und Büchern, mit den Fragen der Kunst, nicht Flucht gewesen war. Flucht vor dem inzwischen auftrumpfenden Faschismus. Der Sohn ist ratlos, allein. Der Vater ist bereits in der Tschechoslowakei. Es wäre zu reden. In diesem Moment, während eine Flut von Gedanken, Fragen und zunehmend auch Entmutigung über den Sohn hereinbricht, starrt er auf den Küchenboden, bedeckt mit schäbigem, ausgetretenem Linoleum, durch das sich teils die Dielenbretter drücken. Sonderbare Linien. Weggesunken aus dem Wissen, das ihn stark machen sollte, schaut der Sohn unverwandt, bis das Linoleum reißt, der Boden sich langsam öffnet und das Gesicht des Vaters, bedeckt mit Mörtelstaub und Werg, auftaucht, der Körper hochkommt, sitzt, während der Sohn rückwärts aus dem Fenster gleitet. Er beginnt zu fliegen mit ausgebreiteten Armen, ein Engelsflug. In diesem Moment gibt es nichts zu sagen. Die Wirklichkeit zwischen ihnen ist vollkommen anders geworden, unerhört. Und mit schwingenden Armen, es ist eine Art Schwimmen in der Luft, nimmt der Sohn Abschied von seinem Quartier, überfliegt es, kehrt zurück, wieder rücklings, in die leergeräumte Küche. Noch immer sitzt der Vater stumm auf dem Boden, zwischen zerrissenem Linoleum und Dielenbrettern. Dem Sohn sind die Zweifel an dem, was geschehen ist, genommen. Er hat zur Sprache gefunden und wartet darauf, dass jetzt auch der Vater seinen Mund öffnet, um sich gemeinsam zu erinnern. Dass der Sohn vor dem Vater die Sprache hat, endlich den Anfang macht, das wäre auch Lenz zu wünschen gewesen, aber so war es nicht. Der Dichter litt für sein Leben, versuchte sein Verhalten dem Vater in Briefen zu erklären, duckte sich danach weg, aber er trat nie wirklich gegen den Vater auf. Das wäre wichtig gewesen, von Anfang an. Im März 1778, zurück aus Waldersbach, schreibt Lenz in einem Zusatz an den Vater, Zitat, Vater, ich habe gesündigt im Himmel vor dir und bin fort nicht wert, dass ich dein Kind heiße. Jakob Lenz. Ich spreche von Markholzheim. Also das ist alles sehr flach. Bei Sedestag geht es dann, oder Dambacher Wied geht es dann wirklich hoch von 250 bis auf 1200 Meter und da wird es sehr eisig und kalt. Höhe Markholzheim. Wir laufen weiter entlang der Straße nach Markholzheim. Über den Straßen hängt noch elektrischer Weihnachtsschmuck, als ging die Uhr der Zeit hinterher. Wir gelangen aus der kleinen Stadt und sehen in der Ferne im Dunst die Vogesen. Es ist eine sehr gerade Landstraße, auf der wir jetzt laufen. Später kommen wir über eine Brücke, unter uns der aufgegebene Kanal du Rhin-Erin. Rechts und links jetzt weite Äcker, eine fruchtbare, dunkle, fast schwarze Erde, tief gepflügt. An einem Wegkreuz aus Sandstein bleiben wir stehen. Darüber gibt es eine Tafel mit der Aufschrift hier ist unser Heil. Alle, die vor diesem Kreuz fünf Vater Unser und fünf Ave Maria beten, haben 40 Tage Ablass. Es ist Gerechtigkeit. Punkt, Punkt, Punkt. Der Rest der Schrift im Stein ist stark verwittert, unleserlich. Am Sockel der Tafel liegen vollkommen verrostete Münzen. Die Währung ist kaum zu entziffern. Wenn Lenz an einem solchen Kreuz vorbeigekommen wäre, wie hätte er reagiert? Vielleicht, es mag ungewöhnlich klingen, hätte er sich eine Münze unter die Zunge geschoben, wie es einst bei den Verstorbenen getan wurde, damit sie beim Eintritt ins Totenreich ein Entgelt parat haben, um die Wächter milde zu stimmen. Eine Erinnerung an das Unheimliche, das einmal heimlich gewesen ist. Noch verdrängt und als heimliches Wissen bewahrt, kehrt es im Wiederholungszwang zu uns zurück. Aber das konnte Lenz nicht wissen. Vielleicht fühlte er es. Und er ist weitergelaufen in seinem Mantel, viel zu groß, der Doppelkragen fällt über die Schulter, die offenen Haare, die Hose abgewetzt, die Schuhe ruiniert. Und während er so läuft, die bittere Münze unter der Zunge, denkt er sich Worte wie Indigo, Lapislazuli, Rauschgelb oder rotes Bleipigment, bringt sie in eine andere Sprache. Das lenkt ihn beim Gehen ab. Hinter Dambacher Wind Richtung Champs-du-Feu. Es wird still, keine Häuser oder Gehöfte mehr, nur noch Weg, Spur. Und es geht weiter hinauf Richtung Ungersberg, 901 Meter. Den streifen wir, kommen durch Mischwald. Die Bäume stehen auseinander, Wind fährt hindurch. Manchmal geht unser Blick weit, die Stille steckt an, wir reden nicht. Noch haben wir uns heute nicht verlaufen, etwas, was Lenz sowieso kaum kannte. Er lief drauf los, traf unterwegs vielleicht auf Holzknechte, die ihm den Weg zeigten. Nur gegen Abend musste er fragen, auch betteln, und mit etwas Glück konnte er vielleicht in der Küche neben dem Herd schlafen oder im Stall. Und während er die Augen schloss, sah er wieder die dunkle, fast schwarze Erde in der Ebene, darin eingepflanzt ein Dorf mit dem Kirchturm, weithin sichtbar. Es ist merklich kälter geworden. Unter uns, inzwischen vorbei, lag vermutlich Albe, wovon nur wenig zu sehen ist. Die Sonne ist wieder da, dann verschwunden. Wir kommen an eine geschützte Stelle am Waldrand. Dort setzen wir uns auf einen Stamm, gönnen uns eine Rast. Es beginnt bald zu schneien, leichte, dünne Flocken. Wir laufen jetzt im Wald, außer unseren Schritten nichts. Ähnlich, sagt Giselle, könnte Lenz gegangen sein, der allerdings allein unterwegs war. Etwas abseits steht ein Schild, Aufschrift, Zone de Tranquillité, Ruhezone, Zone der Stille. Wir bleiben stehen, lauschen, nicht einmal die Vögel sind zu hören. Und während wir stehen, fallen mir die ungezählten Botschaften auf den Plakaten, Infoleinwänden, auf den Bussen, Häuserwänden, Kinos, Radio, Fernsehen ein. Niemand von uns hat sie bestellt, aber sie diktieren rund um die Uhr, was wir anzuziehen, zu essen, zu trinken, was wir zu denken haben. Es ist eine Klimaveränderung der üblen Art. Sie macht irre und hat mit dem Wetter nichts zu tun. Als wir weiterlaufen, erzähle ich Giselle davon. Sie sagt, dass es richtig sei, die beschwerliche Strecke zu laufen, auch um dieser Erfahrung willen. Und obwohl wir nicht genau wissen, ob Lenz so gegangen ist, war es für ihn doch entscheidend gewesen, sein Leben, sein Denken vielleicht doch noch in eine andere Bahn zu bringen, was nicht mehr gelang. Zitat: Ich aber werde dunkel sein und gehe meinen Weg allein. Natürlich hat er mit sich gesprochen, hat aus seinen Gedichten rezitiert. Irgendwann um die Mittagszeit kommt wieder die Sonne heraus. Wir laufen jetzt ununterbrochen, so kalt ist es, vorbei an freigeschlagenen Waldflächen, links ein Bergrücken, vor uns die Gewann, großkitzig. Es geht noch einmal steil hinauf, ein schmaler Pfad, Schneereste im Schatten. In Höhe des Col de Bellevue geraten wir in einen Verhau aus ineinandergestürzten Bäumen. An einem gesplitterten Stumpf, der noch steht, hängt ein emailliertes Wegzeichen. Wir kriechen unter den Bäumen hindurch, dem getrockneten Gezweig. Wie sollen wir weitergehen? Jede Landschaft, sagt der Schriftsteller Lars Gustafsson, hat ihre Knoten, ihre Verknüpfungen, wo uns etwas entgegenströmt, Widerhalt, während uns andere Orte arm werden lassen, entleeren. Während wir so stehen, unschlüssig, wie wir weiterlaufen sollen, fallen mir die Knoten zu dieser Wanderung ein. Es ist einerseits der Katharinenberg mit dem ersten Blick auf den Rhein und das Elsass. Es ist tags darauf jener Moment, wo wir vom jüdischen Friedhof auf Schärwilla zu laufen und die Vogesen sich düster, dräuend aufbauen. Und es ist, das ahnen wir jetzt, in diesem Moment der Platz hier im Wald, auf dem wir verloren stehen, nicht weiter wissen. Das wäre der Ort, an dem Lenz, es klingt seltsam, hinter einem Baum hervortreten könnte, nur kurz, für Sekunden vielleicht, aber immerhin. Er trägt den zu großen Mantel mit dem doppelten Kragen, Hosen wie Schuhe vollkommen versaut. Da keine Verletzung am Fuß, die schlecht heilt, kann er nicht rasch genug verschwinden, bleibt stehen. Plötzlich schlenkert Lenz mit den weit ausgespannten Armen, als ob er gleich fliegen möchte. Dann hält er schlagartig inne. Um den Hals, das ist deutlich zu erkennen, hat er ein blaugrün gemustertes Tuch geknotet. Vermutlich ein Geschenk der Manusch, der Elsass-Zigeuner. Langsam, auch ein wenig unsicher, gehen wir ein paar Schritte nach links, bleiben stehen, schauen uns um und entdecken nichts. Aber dann sehen wir das Wegzeichen, ein gelbes Kreuz, verwittert, eingewachsen in die Rinde eines Baums. Wir sind keine Landläufer, aber wieder auf dem richtigen Weg. Wir laufen weiter, seltsam gestimmt, kommen in ein Gebiet, in dem die Büsche und Bäume tief geduckt stehen. Ständig geht jetzt der Wind. Wir benutzen die Stöcke, rutschen ab, kommen nur langsam voran. Es geht leicht abwärts zur Höhe Col du Kreuzweg, 768 Meter, wie schnell der Himmel zuzieht. Der höchste Punkt der Wanderung ist Jean du Feu, Feuerfeld, eine Hochebene, nicht bewachsen. Über die musste, also wir hatten ja ein großes Problem, dass es überhaupt keine Hinweise gibt. Es gibt Karten aus der Zeit, aber das sind sehr breite Straßen. Wir haben uns einfach überlegt, dass wir gesagt haben, Lenz wird die direkte Verbindung gesucht haben, er wird keine Umwege gelaufen sein. Das war unsere Vorgabe sozusagen. Und wie man sieht, ist diese Strecke relativ gerade. Der höchste Punkt ist der Jean du Feu. Da musste Lenz auch drüber. Und in Büchners Erzählung und in Oberlins Vorarbeit sozusagen ist genau auch davon die Rede, dass es ein sehr freies Feld ist. Unterhalb ist Col de Charbonnière, wo die Köhler früher gearbeitet haben, einiges tiefer. Und er musste über diesen Jean du Feu, um dann abwärts nach Waldersbach zu kommen. Das war damals wie heute. Wir erreichen den Waldrand, schauen noch einmal zurück über den Jean du Feu. Kann man auf einem Berggipfel Klarheit über sein Leben gewinnen? Aus der Gottesperspektive sozusagen. Im Winter 1777 wanderte Goethe auf den Brocken im Harz. Es wurde eine erfolgreiche Wanderung, sein Selbstbewusstsein war danach ungemein gestärkt. Aber das fehlte Jakob Lenz längst. Der war vermutlich froh, dass er überhaupt laufen konnte. Gipfel interessierten ihn nicht. Er geht weiter, den Blick nach innen gekehrt, scheu, gestört, mag nicht sprechen. Aber das sind jetzt schon Aufladungen, wie ich sie aus dem wunderbaren Film von George Moores 1970 kenne. Dort wird Lenz in ruhigen Bildern gezeigt, vor einer winterlichen Landschaft im Elsass. Seine Gestik, Mimik, seine Bewegung, das plötzliche Erschlaffen im Lauf, das alles ist genau komponiert. Die Sorgfalt und Genauigkeit, mit der oft von unten gefilmt wird, sowie der hervorragende Schauspieler Michael König in der Rolle von Lenz, geben dem Ganzen ein hohes Maß an Bedeutung. Der Film, und das ist nicht schlimm, heroisiert Lenz zu einer Kultfigur. Die Ursachen für sein abweichendes Verhalten treten dabei in den Hintergrund. Während wir innehalten, fällt mir wieder der dominante Vater von Lenz ein und die Tatsache, dass Lenz sich nie von dessen Vorherrschaft befreien konnte. Das reicht weiter bis zu seiner Angst vor seinem Dasein als Hofmeister. Auch hier musste er sich ducken, unterordnen, verstellen. Er wurde unmöglich gemacht. Die Elsässer nennen bis heute dieses Steintal oder Ban de la Roche, Elsässisch-Sibirien. Wenn Sie dort Äpfel sehen, im Spätjahr, die sind klein wie ein 5-Mark-Stück früher war, es ist eine geografisch gesprochen abflusslose Depression, witzig, heißt aber so. Das heißt, die Kaltluft kann dort ganz schlecht nur abfließen, das ist ein fast geschlossenes Tal und es ist wirklich äußerst kalt. Elsässisch-Sibirien wird die Gegend hier genannt. Das Tal, in das wir hinuntersteigen, ist gefüllt mit Kaltluft, die festliegt, nicht abfließt. Unsere Schritte sind steif, ungelenk, puppenhaft. Die Kälte nagt, wir bewegen uns mechanisch. Dann wird der Wald dichter, kaum noch Schnee. Vor uns liegt Belmont. Rechts am ersten Haus, die Fensterläden sind geschlossen, steht ein Brunnen, bedeckt mit Eis. Wir laufen hinein in das Dorf, noch immer geht es abwärts, es sind kaum Menschen unterwegs. Eine Frau wartet auf einen Mann, der mit dem Auto vorfährt, sonst nichts. Mit der Kälte sinkt ein feiner Nebel herunter, in der Ferne ist nichts zu sehen. Um uns aufzumuntern, erzähle ich Giselle von einem Foto, das zu Hause über meinem Schreibtisch hängt. Es zeigt eine Schulklasse, 6 Mädchen, 6 Jungen, des Jahrgangs 1943, mit ihrem Lehrer, aufgenommen an einem Sommertag. Es dürfte sich um Drittklässler handeln, denke ich. Eine Reihe Schüler sitzt auf dem Boden, im Kies, die anderen stehen dahinter. Manche Schüler lachen, schmunzeln, andere sind nachdenklich, wirken schon ein wenig erwachsen. Alle tragen sie ihre Lederranzen, aber niemand auf dem Foto hat Angst. Rechts sitzt der Lehrer auf einem Stuhl und beugt sich zur Seite, macht sich klein, will die Grenze zu seinen Schülern verwischen. Er trägt ein helles Sakko und eine Hornbrille, aber das tut nichts zur Sache. Entscheidend ist nur, dass ein Schüler in der ersten Reihe nicht in die Kamera schaut, sondern nach unten. Und in dem Augenblick, als der Verschluss der Kamera aufgeht, steckt er sich einen Kiesel zwischen die Zehen. Die Kunst der stillen Abweichung. Das ist für mich Lenz. An dieser Stelle breche ich ab und gehe nochmal ins Manuskript. Was ich Ihnen, während ich weiterrede, einfach durchgehen lasse, das ist von der Bücherin Gutenberg ein sehr schön gemachtes Buch, wo es um dieses Thema Überschreiben geht. Wir haben Folgendes gemacht. Wir haben den Originalbericht von Oberlin, also was sozusagen die Vorlage war. Ich lasse Ihnen das durchgehen, während ich weiterrede. Das ist von der Büchergilde Gutenberg, ein Buch zum Thema Georg Büchner, Oberlin, Lenz. Also wir haben ja gehört jetzt, Oberlin hat sozusagen die Grundlage geschaffen mit seinem Rapport, seinem Protokoll. Und die Büchergilde hat Folgendes gemacht. Die hat das Original in den Innendeckel reingedruckt, hat sozusagen beide Texte übereinander gedruckt. Das ist sehr interessant, also wie ein Palimpsest. Und hat hinten dann 2 schöne Aufsätze drin zu diesem Thema. Ich lasse das einfach schon mal durchgehen. Sie können da reingucken. Ist nicht ganz billig, aber eine sehr schöne Sache. So. Ich habe ja den Titel dieser Veranstaltung genannt, Steinbruch oder Spur. Und ich habe mir gedacht, ich weiß da natürlich schon, warum ich so schreibe, wie ich schreibe. Ich meine es zu wissen. Aber vielleicht könnten wir darüber auch ein bisschen gemeinsam reden, wie man beim Wandern oder beim Laufen, beim Flanieren auch, wenn Sie durch Paris oder New York flanieren, wie man sich sozusagen konditioniert oder auflädt, um bestimmte Sachen zu sehen und festzuhalten. Aber ich will Ihnen doch ein bisschen was zu dem Punkt 7 noch selber aus meiner Feder sagen. Steinbruch oder Spur, was es abseits des Weges zu entdecken gibt. Sie können sich, wenn Sie wandernd schreiben, buchstäblich verzetteln. Sie finden unterwegs alles beeindruckend und wichtig und gelangen nie an Ihr Ziel. Oder aber Sie waren unterwegs, kommen an Ihr Ziel und haben nichts gesehen. Jede Wanderung, das werden Sie wissen, hat sozusagen ihre Eigendynamik. Profil, Wegstrecke, Jahreszeit, alleine, zu zweit, Gruppe. Und in unserem Fall das Vorbild Lenz. Aber wir sind nicht gespalten, wir sind nicht irre geworden wie Lenz. Wir sind Nachläufer gewesen und außerdem zu zweit. Das ließ uns zwar oft schweigen, aber wenn wir reden wollten, hätten wir es gekonnt. Manchmal waren unsere Eindrücke so stark und nachhaltig, dass uns Lenz abhanden kam. Dann war es auch unsere Strecke. An der Stelle würde ich gerne abbrechen. Der Herr Friedrich hat mir gesagt, dass wir gerne auch reden, diskutieren können, dass Sie mich fragen können, was ich gerne tun würde. Dankeschön.
Ja, ganz herzlichen Dank, Karl-Heinz Kluge. Ja, nicht der zweite, der dritte Schriftsteller in der Reihe, den wir hören. Ich habe Reinhard Jahn unterschlagen. Sollte nicht sein. Ja, und Sie haben gemerkt, drei Schriftsteller in Folge. Und ich nehme mal an, den Eindruck können Sie teilen, den ich hatte. Drei ganz unterschiedliche Tonarten, die wir hier gehört haben. Ganz unterschiedliche Melodien, ganz unterschiedliche Sprache. Während Sie sich vielleicht, falls Sie noch keine Fragen haben, noch ein bisschen überlegen, was Sie den Karl-Heinz Kluge fragen möchten, möchte ich nochmal vielleicht was aufgreifen, was vielleicht nicht jedem so ganz klar ist, dass Sie sich das vor Augen führen. Was wir gerade gehört haben, ist ein Text, der eine Wanderung nachzeichnet, die in einer Erzählung, einem Text, beschrieben ist, die auf einem Text beruht.
Genau. Ja?
Nämlich einem Rapport, den der Pfarrer Oberlin über den Dichter Lenz geschrieben hat. Dieser Dichter Lenz, der zu Oberlin kam, diese Wanderung womöglich ähnlich oder gar gleich gemacht hat und irgendwann dann in diesem kalten Tal landete. Wie heißt der Ort nochmal?
Wallersbach.
Ne? Bei Oberlin landete, diesem damals schon, glaube ich, sehr angesehenen Pfarrer, den viele seiner Zeitgenossen sehr schätzten. Und ja, in einer nicht gerade guten Verfassung dort ankommt. Und die Verfassung wird auch trotz der Bemühungen von Oberlin nicht wirklich besser. Für ein Weilchen scheint es so, als würde es besser werden, aber dann geht es dem Lenz doch wieder nicht so gut.
Also er versucht sich zweimal, um es so einzufügen, zweimal zu ertränken in einem Brunnentrog. Einmal stürzt er aus dem Fenster, knackst sich den Arm aus. Es sind immer sozusagen selbstverhinderte Suizide, kann man so sagen. Ja, also er lebt sehr nah an der Grenze zum durchgeführten Suizid real. Das protokolliert Oberlin.
So, wissen Sie womöglich nicht, aber Büchner selber war Mediziner.
Ja.
Hat in Basel, glaube ich.
Und Straßburg studiert.
Und hat als Mediziner sich schon mit solchen Phänomenen, die damals noch gar nicht richtig einzuordnen waren, wenn Menschen ja nicht körperlich krank sind, sondern seelisch krank, hat sich mit solchen Phänomenen dann begonnen zu beschäftigen. Und Büchner stoßt dann auf diesen Rapport von dem Pfarrer Oberlin und Karl-Heinz Kluge und die Übersetzerin Giselle Argot gehen dann auf der Basis des Büchner-Textes wiederum diese Wanderung nach. Das war was, was Sie jetzt heute vorgestellt bekommen haben. Kennen Sie so etwas aus der Literatur? Texte über Texte über Texte? Glauben Sie, das ist ein neues Verfahren oder erinnert Sie das an was?
Also um es noch ein bisschen zuzuspitzen, ich weiß nicht, Sie lesen ja vermutlich und gucken nicht nur Bild. Wenn Sie lesen oder wenn Sie auch wenn Sie Film gucken, das Gleiche, haben Sie doch vielleicht manchmal so den Drang oder das Vermögen fast schon zu sagen, das würde ich gerne, dem würde ich was entgegnen, was entgegensetzen. Und Autoren geht es natürlich ständig so, dass sie denken, das könnte man völlig anders darstellen, völlig anders machen, das könnte man so und so beschreiben, schreiben, analysieren. Und das ist sozusagen, also Ich habe mal in Stuttgart gelesen aus diesem Buch und da war jemand, der hatte sich Mut angetrunken, also ein Zahnputzglas voll Weißwein, noch eins noch. Da hat er gesagt, das ist nur Feuilleton, was Sie da machen. Da habe ich gesagt, wieso Feuilleton? Das ist ein, also in Frankreich ein ganz, ganz hoher Begriff immer noch, weil die gute Feuilletons haben in den großen Zeitungen. Aber der fand das unmöglich, der fand das weder Literatur noch fand das gut. Das war sozusagen Nestbeschmutzung. Ja. Diesen Weg, den es tatsächlich gab, also dieser Autor ist wirklich da lang gelaufen. Und es gab Oberlin, es gibt da heute ein Museum, also er fand es unmöglich, sowas nachzulaufen und danach zu beschreiben oder eigene Stimmungen aufzunehmen. Also man musste es nicht gutheißen, was ich gemacht habe mit Landläufer, aber man kann es probieren. Es ist eine Form, auf etwas zu reagieren, eine Reaktion.
Ja, also um meine Frage selber zu beantworten, natürlich ist das ein uraltes Spiel. Literatur redet immer mit Literatur. Ne? Mhm. Und das seit Homer. Ne? Ja. Es ist immer ein Diskurs, den Autoren mit anderen Autoren, sei es Zeitgenossen, sei es nicht mehr lebende Autoren, führen. Und dadurch neue Literatur schaffen. Aber das wäre vielleicht eine spannende Frage. Wodurch wird es denn Literatur? Wann ist es nicht mehr Journalismus, Feuilleton? Was macht Literatur zur Literatur? Was macht Dichtung zur Dichtung? Woran könnte das liegen? Haben Sie eine Idee? War das, was Herr Kluge Ihnen vorgetragen hat, war das Journalismus? Kennen Sie das so aus Zeitungen? Ich denke nicht. Ne?
Schreiben Sie denn selbst? Also, ich will es, weil ich den Volker Friedrich schon sehr lange auch kenne, aus Arbeitsbezügen von früher. Ich frage deshalb, weil wenn Sie über die Buchmesse, zum Beispiel Frankfurter Buchmesse oder Leipziger Buchmesse laufen als Autor, ich habe da nie Angst, ich könnte was, also ich entdecke relativ wenig, was mir wirklich gefällt, wo ich sage, das ist es. Wenn Sie aber die Zeitung aufschlagen, also seriöse große Tageszeitung, da steht drin, Buchmesse wieder völlig, also 500.000 oder 800.000 Neuerscheinungen in Deutschland oder Österreich. Ja? Also völlig utopische Zahlen, die mir gar keine Angst machen, weil die Sachen, die mir wirklich gefallen, sind relativ überschaubar und die kann ich sogar als Autor noch lesen. Also ich mache mir die Mühe und lese auch noch sehr viel nebenbei von Kollegen, von Freunden, was ich geschickt, nicht alles gefällt mir. Aber das muss man sich vor Augen führen. Es gibt gar nicht, finde ich, so viele tolle Sachen, wenn Sie sich selber befragen und sagen, gefällt mir das, ist das Literatur? Verfolge ich den Autor, die Autorin weiter, den Zeichner? Ja? Das sind so ganz, ganz einfache Fragen, aber da hängen wir als Autoren auch dran. Ja? Wo wir sagen, also mir macht das überhaupt keine Angst, wenn ich denke, 800.000 Neuerscheinungen, macht mir gar keine Angst, ja? Weil es sind gar nicht wirklich so die Reißer dabei, die ganz, ganz großen Sachen. Also nur für den Fall, dass unter Ihnen jemand sei, der heimlich schreibt und sagt, ich mache ein Gedichtband machen. Ich kann nur zurufen, machen Sie es, tun Sie. Keine Angst. Es gibt wirklich nicht so viel Gutes.
Herr Zettelmann.
Was hat Sie an diesem Thema so besonders fasziniert? Ist es Lenz, sein Schicksal? Ist es Büchner? Ist es Oberlin?
Es war am Anfang nicht so ausgemacht, was genau das sein. Also ich kenne natürlich Lenz, ich kenne Büchner, ich kenne dieses Oberlin-Museum, ich kannte Oberlin, kenne den Pfarrer persönlich, der da inzwischen als Nachfolger in Waldersbach arbeitet, in der Diaspora. Für mich war einfach seltsam, dass diesen Weg noch niemand, ich habe wirklich fest geglaubt, es muss doch jemanden geben, der diesen Weg längstens mal abgelaufen ist und geguckt hat. Natürlich verändert sich die Landschaft nach 250, 260 Jahren oder hat sich verändert. Mich hat einfach interessiert, was passiert auf diesem Weg. Mir hat jemand gesagt, lauf das doch im Sommer oder im Spätherbst, ist doch schön, warum müsst ihr im Januar laufen? Wir wollten das einfach mal ausprobieren. Ich habe nicht damit gerechnet, dass man daraus etwas schöpfen, etwas schreiben kann. Es war einfach sozusagen eine Neugier, eine ganz normal menschliche Neugier zu gucken. Also wenn Sie den Anfangstext lesen, wird Ihnen überhaupt nicht klar, dass man da mindestens 3 Tage zu braucht. Das ist eben doch, das sind ungefähr 80 Kilometer, eher ein bisschen mehr. das laufen sie nicht an einem Tag. Und bei Büchner hat es eine unheimliche, habe ich vorhin gesagt, eine Kraft, eine Suggestion, eine Anziehung. Real ist, ich stelle mir das Schuhwerk vor, was Lenz hatte, wie der da rumgerutscht ist. Ja, und es war einfach mal so ein Ausprobieren zu sehen, kann man den Weg laufen? Wo könnte der gelaufen sein? Wir haben alte Karten gewendet. Es war nur Neugier. Es war erstmal nur Neugier und gar keine Absicht, daraus irgendwas zu produzieren.
Vielleicht da ein Geständnis, ja? Und vielleicht auch ein Indiz dafür, dass so etwas nicht selbstverständlich ist, das zu machen. Erstens, ich bin staatlich geprüfter Wanderführer. Behalten Sie es mal im Hintergrund. Zweitens, ich habe ein Buch über Melancholie geschrieben. Ja? Und in diesem Buch gibt es ein Kapitel, da geht es um Büchners Lenz. Ja? Ich bin nicht auf die Idee gekommen, die Wanderung nachzugehen. Ja. Obwohl mir das ja womöglich eigentlich nahe liegen würde. Ja? Ich bin nicht auf diese Idee gekommen. Ich habe den Text auf andere Indizien sozusagen, bin ich den abgegangen. Ich habe ein sehr interessantes Detail gefunden. Der Begriff der Melancholie spielt in der Psychiatrie des 20. Jahrhunderts nicht mehr eine große Rolle wie früher. Aber es gibt einen Psychiater in Heidelberg, einen Professor Hans-Hubert Tellenbach, der Untersuchungen durchgeführt hat an Melancholikern. Er grenzt die ab von Depressionskranken. Er macht da eine kleine Unterscheidung, die wichtig ist. Und ich habe mich mit den Krankenakten, die der Tellenbach vor, sagen wir mal, 20, 30 Jahren etwa untersucht hat, mit denen habe ich mich beschäftigt für mein Buch. Und irgendwann, der hat dort sehr, sehr viele Gesprächsprotokolle mit Melancholiekranken festgehalten. Und irgendwann fiel mir etwas auf. Da ist ein Ton drin in der Sprache, der mir bekannt vorkam. Ich habe leider jetzt den Büchner-Text nicht da. Aha. Hast du ihn da? Wenn du ihn mir gibst, dann habe ich es ganz, ganz schnell.
Hier geht er los.
Dankeschön. Ich stolperte bei dem Lesen von der Büchner-Erzählung immer über Kleinigkeiten in der Sprache. Zum Beispiel, wie er das Wörtlein so einsetzt. Ja? Da gibt es so Sätze, es war ihm alles so klein. So nahe, so nass. Ja? Ich dachte, das ist ein komischer Rhythmus, der da entsteht. Ja, und warum hat er immer dieses So da drin? Und dann las ich diese Krankenakten von dem Tellenbach und die Gesprächsprotokolle mit den Kranken und stieß dutzendfach genau auf diese Wendung. Ja? So, und das eine sind Melancholiekranke des 20. Jahrhunderts und das andere ist der Arzt, der ganz junge Arzt Büchner, der 1800 irgendwas, ja, über die Lenz-Geschichte sich hermacht und eine Sprache wählt, die ich im 20. Jahrhundert bei Melancholiekranken genauso wiederfinde. Und er wählt genau diese Sprache, diese Wendungen kommen später nicht mehr. Sie kommen nur in dem Teil, in dem er diese Wanderung von Lenz beschreibt, die so hoch verdichtet ist, dass 80 Kilometer auf 2,5 Seiten, wie du es vorher gesagt hast, wie in einem Sog passieren. Ja. Und man merkt, dass dieser Mensch zerreißt. Ja, der läuft durch eine Landschaft und irgendwas ist mit dem nicht mehr so, wie man es für sich selbst sich wünscht. Ja? Er geht vor die Hunde. Ja? Und nun gut, es gibt ganz unterschiedliche Zugänge, wie man mit Texten umgehen kann. Dieser Zugang zu sagen, ich nehme solch eine geschilderte, erzählte Wanderung und gehe sie tatsächlich nach und schaue dann, was mir widerfährt und was ich beobachten kann und was ich mit meinen Augen sehe und was ich mir als Schriftsteller vorstellen kann, was in dem Kopf dieses Schriftstellers, der vor 200, 300 Jahren diesen Weg gegangen ist, passiert, das ist ein eigener Zugang, der zwar in dem Moment, wo es ihn einer gemacht hat, ganz naheliegend ist, aber vorher offenbar nicht. Ja? Und das finde ich, das hat mir an dem Projekt, das ihr da gestartet habt, so gut gefallen. Das fand ich sehr charmant und eigen. Und deshalb dachte ich, es ist schön, dich hier zu haben.
Dankeschön. Diese Frage wurde uns oft schon gestellt, also wenn wir gemeinsam, wir haben oft schon Deutsch, also in Straßburg gelesen, in großen Buchhandlungen, wir haben auch gar nicht beide nicht, also die Gisela Groß, Germanistin, hat in Straßburg studiert, und wir haben beide auch nicht genau gesagt, wir denken jetzt an den büchnerschen Lenz, an den wirklichen Jakob Lenz. Es war sozusagen die Strecke, die uns angezogen hat, zu gucken, was passiert da heute, ja? Was passiert da heute nach 250 Jahren? Das war sozusagen die Versuchsanordnung, wenn man so will.
Ja, jetzt hin.
Also, diese Novelle von Lenz ist natürlich eine außerordentlich pessimistische. Hier drückt sich ein sehr pessimistisches Weltbild aus.
Ja.
Man kann die Novelle auch als schwierigen Lebensweg führen, der nicht zu einer Erlösung führt, sondern am Ende gibt es keine Lösung. Es bleibt eine Tragödie.
Stimme ich hinzu. So lebt er hin. Also es ist,
und das ist natürlich typisch für Büchner überhaupt.
Ja.
Und es ist kein Zweifel, dass Büchner gerade aus dieser Weltsicht heraus diesen Stoff ergriffen hat.
Ja, unbedingt.
Und Sie haben jetzt also sozusagen in diesem Weg nachgegangen.
Ja.
Ist das auch Ihre Weltsicht?
Also sicher nicht. Man muss dazu sagen, also man muss hier wirklich vorsichtig argumentieren, insofern, dass das bitte ich Sie wirklich, also wenn Sie Zeit haben, lesen Sie den Büchnerschen Lenz. Da geht es ja weiter nach der Ankunft, kommt er ins Schulhaus, hat seine ersten Depressionen und schlimmen Ängste. Da beginnt ja sozusagen nach der Ankunft sozusagen das Schlimme in der Welt, in der psychisch desolaten Verfassung von Lenz. Wir haben sozusagen nur bis zu diesem Museum, was heute für Oberlin da steht, wo sämtliche Sammlungen auch sind. Der hat also wirklich eine ganz tolle Pädagogik für seine Zeit entwickelt gehabt. Den Rest simulieren wir nicht. Wir sagen nicht, wir sind irre. Und ich habe auch immer gesagt, also steht auch drin im Buch, dass ich nie das Ding alleine gelaufen wäre, sozusagen als Ersatzlenz, sondern wir gesagt haben, wir laufen zu zweit, um sozusagen kommunizieren zu können über das, was wir sehen oder nicht sehen. Ja? Also wir haben sozusagen nur ein Stück dieser Erzählung, nämlich diesen Weg, abgelaufen. Aber wobei man sagen muss, diese ersten Sätze, das zieht einen eben in diese Erzählung rein, die pessimistisch, die sehr, sehr traurig, sehr und auch sehr radikal abbricht im Schluss. Ja. Aber wir haben eben nur den Auftakt sozusagen dieser Erzählung benutzt. Aber meine Weltsicht ist eine andere natürlich. Also ich schreibe auch andere Sachen, also fiktionale Sachen, Hörspiele, schon anders. Wobei ich immer, vielleicht kommt das ein bisschen raus, das genaue Hingucken, also das ja auch aufs Abseits gucken. Ich habe eine Aufsatzsammlung mal gemacht, das Abseits als, das habe ich gerade vergessen, Marginalité et Narration auf Deutsch, aus dem Abseits erzählt, heißt es auf Deutsch. Also es sind drei Aufsätze zu meiner eigenen Erzählanlage. Aber sie ist nicht natürlich, und ich meine, das wäre auch vermessen, also Büchner ist natürlich einzig, also auch wenn bei den Büchnerpreisverleihungen die Leute immer sich versuchen, aber Büchner ist natürlich Büchner, keine Frage.
Also ich würde Ihnen ein bisschen widersprechen. Ich glaube nicht, dass Büchners Grundton immer pessimistisch ist. Ja? Wenn Sie Leonce und Lena zum Beispiel nehmen, ne? Würde ich sagen, haben wir ein anderes Indiz da. Aber ich glaube, dieses Nicht-Auflösen von pessimistischer Weltsicht ist vielleicht das, was den Büchner zum modernen Autor macht. Ja? In solchen Erzählungen wie Lenz, die so eine gebrochene Figur mit den literarischen Mitteln der Brechung darstellen. Das ist, glaube ich, der Schritt, den er gemacht hat aus seiner Zeit heraus, ja, und ihn, wo er sozusagen seiner Zeit voraus war, mit dieser Erzähltechnik. Das ist, glaube ich, das Kennzeichen. Das muss nicht unbedingt für die Weltsicht allein stehen, aber natürlich hat er Zeiten erlebt, die sicher nicht leicht waren, wo die Gesellschaft im Umbruch war, wo es auf revolutionäre Zeiten hinauslief, wo Repression herrschte und so weiter. Und ich denke, das alles spiegelt sich in seinem Werk. Im Übrigen,
hinter diesem Oberlin, da steht doch irgendwie, also Jesus Christus, ich glaube, der Lenz, der jetzt auf ihn zugeht in einer schwierigen, Wanderung, in einer, wo er fast nicht mehr weiterkommt. Er geht auf diese Person zu, die jetzt bekannt ist, von denen er Hilfe erhofft. Und auch das hat Jesus nichts geholfen.
Keine Erlösung, ja.
Wobei also nach meiner Kenntnis gar nicht so ausgemacht war, ob Lenz nicht auch geschickt wurde. Also dass Schlosser gesagt hat, jetzt, also bei Sigrid Damm ist es sehr schön beschrieben, die kamen gemeinsam aus Zürich und haben sich quasi in Emdingen getrennt. Er ging dann quasi Richtung Westen, während die anderen in das Schlosserhaus, also in die Georg Schlossersche Wohnung, das Anwesen gelaufen sind. Also er wird sicher auch ein bisschen... Mach jetzt, geh, probier. Ja. Man kann es natürlich heute nicht mehr rekonstruieren, aber Sigrid Damm mutmaßt und sagt, also man hat ihn auch ein bisschen komplimentiert und geschickt und gesagt, geh, ja, weil sein Zustand wirklich schon, also soweit mein Kenntnisstand.
Vielleicht als Hinweis für Sie noch, da wir letzte Woche den Jürgen Lodemann zu Gast hatten und er auch auf Büchner eingegangen ist und auf Lenz ein bisschen in ein paar Nebensätzen. Von Jürgen Lodemann gibt es einen Film, einen Dokumentarfilm über das Steintal. Er heißt Im Steintal, wo er auch sich mit der Figur Lenz beschäftigt und Oberlin und so weiter. Ja, für jemand, der sich mit dem Stoff auseinandersetzen mag, sicherlich auch sehr anregend und interessant zu sehen. Offenbar scheint es mehrere Leute hier aus der Vortragsreihe zu beschäftigen. Ne? Vielleicht mag Ihnen das ein Anreiz sein, sich mal selber ranzuwagen an den Lenz und den Büchner.
Also auch von meiner Seite ein Tipp, das ist ein sehr, sehr schönes Museum in Waldersbach, was, glaube ich, montags wie alle Museen in Frankreich nicht geöffnet hat, aber da sind ganz viele dieser Sammlungen, dieser Anschauungsstücke, der hat zum Beispiel eine eigene Grammatik entwickelt, die haben einen ganz eigenen Dialekt gesprochen, kein Französisch, hat eine französische Grammatik entwickelt, den Bauernkindern, hat zum Beispiel für eine Frau, die auf Skiern, Louise Schäppler, also ganz viele École Maternelle, also Kinderschulen in Frankreich heißen Louise Schäppler. Louise Schäppler war eine Zugefrau von heute, wird man sagen. Der hatte eine Maske gemacht aus Stoff und Wack, damit sie im Winter, weil es eiskalt war, die Bauernkinder abholen konnte zum Unterricht. Und diese Maske gibt es bis heute noch. Also ich habe mir immer gedacht, wenn die Holzknechte da im Wald die Maske gesehen haben, die sind sofort Exit, ja, sofort umgefallen. Der hat wirklich, also er war ein Jesus, er konnte wirklich, es war ein Alleskönner, er hat zu allem eine Meinung, oder fast allem eine Meinung gehabt, war aber von den Bauern sehr geliebt. Er hat zum Beispiel Textilmanufakturen eingeführt im Steintal, was völlig verarmt und völlig da niederlag. Aber er hat zu vielen Problemen Lösungen gehabt, aber möglicherweise hat er auf Lenz wie Jesus, also der alles so und er kann alles, ja. Aber wenn Sie Zeit haben, fahren Sie mal, es ist nicht sehr weit, fahren Sie mal nach Waldersbach, wenn Sie Zeit haben, und gucken sich dieses Museum an. Die Kirche gibt es noch, in der Lenz auch gepredigt hat, die ist völlig oder fast unverändert. Also der Innenbau, alles aus Holz noch, gucken Sie einfach mal. Es gibt selten in der Literatur Sachen, wo man sagt, genau so war es. Dass man bauliche Zustände hat, wie sie noch beschrieben sind, falls sie das reizt.
Im Film vom Jürgen Lodemann ist eine Szene, Oberlin hat wohl, wenn Paare zu ihm kamen und sich verheiraten wollten, hat er ihnen ein Fixierbild gezeigt. Das war auf einen Stab montiert und in einem Dreieck angeordnet. Der postierte den Mann dort, die Frau dort, sodass beide immer nur eine Seite des Dreiecks sehen konnten. Und er fragte den Mann, was siehst du? Ein Vogel. Er fragte die Frau, siehst du auch den Vogel? Nein, da ist doch ein Schmetterling. Und dann hatten die also schon den ersten Ehestreit, gleich zu Beginn. Und er löste es dann natürlich auf und zeigte, dass zwei Teile ein und desselben Bildes sind, dass aber eben beide ihre eigene Perspektive auf die Sache haben. Ich glaube, das ist ein ganz kluges didaktisches Prinzip. Ein Prinzip, das wir bis zum Ende des Semesters dann noch weiter verfolgen werden und noch andere Perspektiven eröffnen. Nächste Woche eine weitere. Schönen Abend. Danke, Karl-Heinz Zuge.
Dankeschön.